Hallo und herzlich willkommen. Ja, ein neuer Podcast mit Dr. Volker und mir. Und wir nehmen uns der ganzheitlichen Gesundheit an. Jeden Tag oder jedes Mal, wenn wir uns sehen, machen wir ein anderes Thema. Und wir hoffen, dass unsere Themen, die wir aussuchen, den Zuhörern, Zuschauern gefallen und dass es immer wieder interessant ist, wie wir an Sachen drangehen, wie wir Sachen erklären, wie wir Wissenschaft und Logik und vor allen Dingen wirklich Evidence-Based Medicine zeigen und wirklich versuchen, die Gesundheit aus allen Perspektiven zu durchleuchten. Ja, und das versuchen wir wirklich so einfach wie möglich zu machen. Falls der Volker mal abschweift in seiner Medizin, dann bin ich immer noch da, der versucht, das zu übersetzen. So, und ich hoffe, dass wir als Team dir viel Spaß und Freude in den nächsten Minuten bereiten und dass du einfach Lust hast, uns ein bisschen Gehör zu schenken, weil in der Welt des Internets ist es ganz furchtbar, die richtigen Informationen herauszusammeln. Und aus dem Grund machen wir diesen Podcast, der für jeden zugänglich ist und der für jeden eigentlich auch interessant sein sollte, der sich irgendwie mit Gesundheit beschäftigt. Ja, und das ist so unser kleines Intro. Und jetzt, Volker, schön, dass du dabei bist, schön, dass du deine Zeit dafür aufbringst, dass wir Menschen versuchen, gesund zu machen, weil das ist nämlich unser beider Ansinnen, gell? Dass wir Menschen einfach wirklich zur Gesundheit verhelfen und dass sie gesund bleiben. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
Ja, vielen Dank für die Einleitung und ich freue mich, da zu sein. Das haben wir früher schon mal gemacht, so uns unterhalten und haben immer gesagt, Mensch, da kommen ja immer gute Sachen bei raus. Da sollten eigentlich alle mithören dürfen, wenn wir irgendwas planen und überlegen.
Ja.
Und das zusammentragen.
Ja, ich habe heute Morgen ein kleines Kurzseminar gemacht, was ich auch gerne mit dir als Aufhänger nehmen möchte, nämlich warum Nahrungsergänzungsmittel nicht wirken und warum so viele Menschen sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht wirken und warum überhaupt auch so viele Studien sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel eigentlich gar nichts bringen. Und ich versuche das immer in meinen eigenen einfachen Worten und ich freue mich immer, wenn du dann das mit so ein paar wissenschaftlichen Fakten flankierst, weil es ist immer dasselbe, wenn ich mit Menschen rede und sie mir ihre Symptome schildern und ich sage, ja, nimmst du denn was? Ja, ich esse ausreichend, ich esse gut, ich esse gerne Bio. Ja, okay, das ist eine Sache. Und dann, wenn ich dann frage, nimmst du denn irgendwas? Ja, natürlich. Und dann frage ich immer, wie viel nimmst du denn? Und dann wird mir einiges klar. Ja, aber auf der Packung steht ja, nimm nur eine Tablette maximal. Und du, ich habe mal eine Studie, ein Freund hat mir mal eine Studie gezeigt, da steht, dass man Vitamin D nicht so hoch, Vitamin D bringt eh nichts und man soll es nicht so hoch nehmen und ja und so weiter. Und so gehen diese ganzen, ja, eigentlich Dialoge fortwährend. Und das ist für mich immer wieder so das Zeichen, dass wirklich extrem viel Desinformation da draußen los ist. Und ich glaube noch nicht mal aus Boshaftigkeit, sondern ich glaube einfach aus viel Unwissenheit und weil man gar nicht versteht, erstens, was ist eine Studie, wie wird eine Studie gemacht, weil Studie ist ja nicht, das und das ist ja die Problematik, das ist das, was wir ja mit dem wir uns ja beschäftigen, mit ganzheitlicher Gesundheit und wir beide wissen mittlerweile, was das heißt, dass das alles miteinander reagieren muss und du eben nicht eine Sache in kleiner Dosis, dass die nichts bringt, das wissen wir beide und deswegen können wir diese Aussage auch bestätigen. Nahrungsergänzungsmittel bringen nichts.
Ja.
In der falschen Dosis und in der falschen Einnahme.
Oder Einzelform, genau. Das genau. Fing ja geschichtlich eigentlich so an. Man hat ja früher schon in den 70er, 80er beobachtet, die Multivitamine nehmen oder Vitamine zusätzlich nehmen, ja, sind gesünder und leben länger. So, dann hat man gesagt, ja, Mensch, das müssen wir jetzt mal wissenschaftlich aufbereiten. Also machen wir eine Studie. Und dann gab es ja die große Carrot-Studie, dass Vitamin A, Beta-Carotin, ja, und Vitamin E vor Krebs schützen sollen. Ne? Und da kam eben raus, ja, hat nichts gebracht. Ja, wir wissen heute warum. Aber damals dachte man, gut, jetzt habe ich ja schon eine Kombi sogar und habe keine positiven Effekte. Ja, wie kann das denn passieren? Und ja, daraufhin hat sich dann wirklich über Jahrzehnte gehalten, ja, bringt ja nichts, hat die Studie ja gezeigt. Wenn man die heute auseinander nimmt, weiß man, mit nur Vitamin A und Beta-Carotin und E, da fehlt was Wichtiges, nämlich C. Kennen wir alle. Wir wissen heutzutage, dass Vitamin A und D zum Teil Ähnlichkeiten haben und an gleiche Rezeptoren andocken und sich gegenseitig verdrängen. Wenn ich also A gib übermäßig in extrem hoher Dosis, so wird das gemacht, dann mache ich einen funktionellen Vitamin-D-Mangel. Plötzlich wurden die Leute nicht gesünder. Ja, komisch, ne? Also es waren eben die Studien so, dass wir in der Wissenschaft immer nur Einzelsubstanzen untersuchen wollen, weil was nützt, wenn ich ein Multivitamin gebe, dann weiß ich ja nicht, was hilft denn jetzt da genau? Und also habe ich Einzelsubstanzen untersucht, was natürlich in der Regel selten einen Effekt ergibt. Wobei es inzwischen natürlich Studien gibt über Einzelsubstanzen wie Vitamin D. Natürlich ist ein Mangel ein Problem, das weiß jeder, das ist ganz klar. Aber dann wird das immer alles so pauschalisiert. Ja, Vitamin D-Mangel, ja klar, aber ne, wenn ich jetzt jedem Vitamin D einfach so blind gebe, dann weiß ich ja nicht, wer hatte denn einen Mangel. Weil aber 90% der Menschen Mangel haben, funktionieren die Studien teilweise dann sehr gut, was das angeht. Und dann habe ich eben positive Effekte. Ja, dann, die Menschen nehmen alles immer so leider sehr pauschal und sagen, ja, Vitamin D, oh, Lebensverlängerung. Ja, dann gebe ich mal volle Dröhnung. Und völlig unkontrollierte Einnahmeschemata sind dann daraufhin gefolgt. Und dann, was passiert? Viele haben dann 50 oder 100.000 Einheiten am Tag genommen. Dass das zu einer Überdosis führt, ist auch wieder klar. Also Einnahmefehler werden dann auch gemacht. Man muss eben alles, und das sagen wir ja schon immer, muss alles genau betrachten, differenziert betrachten. Und wenn man die Biochemie dahinter kennt, ja, reden wir in Zukunft noch mal ein bisschen drüber, ne? Dann weiß man eben, wie es funktioniert und in welcher Kombination und mit welcher Dosierung. Es ist halt nicht so ganz pauschal einfach, ne? Gib ihm alles rein und dann wird schon.
Interessant finde ich, dass die Menschen eher tatsächlich, also es gibt dann so ein paar Extremisten, klar, die da sehr viel nehmen, weil sie denken, oh ja, viel bringt viel, aber die meisten tatsächlich wirklich, ich glaube wirklich die allermeisten nehmen viel zu wenig, weil sie weil sie einfach Angst haben, sich zu überdosieren. Und was ich so witzig finde, ist, dass so viele Haustierbesitzer mittlerweile Vitaminpräparate und Omega-3-Präparate kaufen und wissen, dass das für das Fell total toll ist und für die Augen und für die Gelenke und gegen Arthrose und so weiter. Also Menschen geben ein Vermögen für Nahrungsergänzungsmittel für Tiere aus. Übrigens sollten wir uns darauf spezialisieren, wäre nicht schlecht. Nehmen aber selber nichts. Das ist so verrückt, wirklich. Also sie verstehen, okay, das Tier braucht Muschelstaub für Kalzium und damit das Tier keine Arthrose bekommt, aber sie selbst, nee, ich habe alles in meiner Nahrung. Das ist halt der ganz große, leider, Irrglaube und diese merkwürdige Vorsicht. Und deswegen ein wichtiger Hinweis, das hast du wirklich auch eben gut gesagt, was wirklich wichtig ist, diese Unsicherheit kann man echt verdrängen und wegbringen, indem man es misst. Und das ist ja das, was wir seit vielen Jahren machen. Du schon viel länger als ich, dass du wirklich in deiner Arztpraxis ja immer schon Vitamine gemessen hast und auch wirklich einen Status bei einem Patienten gemessen hast. Aber auch deine Erfahrung war da immer auch sehr grenzwertig, gerade in der ärztlichen Praxis, weil der Patient ist ja mittlerweile so heranerzogen, dass alles wird über die Kasse bezahlt und alles geht auf Rezept. Und das ist halt in dem Fall eben nicht so. Das Blutanalysen werden nur bedingt von der Kasse bezahlt und das, was wir da einnehmen müssen, wird gar nicht von der Kasse bezahlt. Es sei denn, es wird ein extremer Vitamin-D-Mangel diagnostiziert, dann kann man in Ausnahmefällen auch mal Vitamin D bekommen, aber auch nur ganz in Ausnahmefällen.
Absolute Ausnahme, genau. Ja, das war, als ich das vor 15 Jahren gemacht habe und noch keiner drüber gesprochen hat, das war immer ein Klassiker. Ich habe mal Vitamine im Blut bestimmt und dann schwerste Mängel, also die wirklich bedrohlich sind, gesundheitsbedrohlich. Und dann habe ich den Leuten gesagt, ja, dann müssen sie das und das und das jetzt nehmen. Dann, ja, wo ist das Rezept? Wo ist mein Kassenrezept dafür? Ich so, nee, das übernimmt nicht die Krankenkasse. Tut mir leid, das ist Nahrung. Ja, ich kann auch kein, natürlich, ne, ein guter, frischer, schöner Lachs mit Omega-3 ist gesund. Auch den kann ich nicht auf ein Rezept aufschreiben. Und so ist es eigentlich generell, dass Nahrung zwar Gesundheit bringt, aber es nicht auf Rezept gibt. Und Nahrungsergänzungsmittel sind, das Ergänzung ist in Klammern zu sehen. Wir sagen, es sind Nahrungsmittel. Die gibt's halt leider nicht auf Rezept. Ja, ich kann mir auch kein Schnitzel verschreiben lassen. Und genauso wenig kann ich mir halt Vitamin C, D oder E in der Regel verschreiben lassen, außer Ausnahmen D bei nachgewiesener Osteoporose. Okay, wenn die Krankheit schon da ist. Wie immer, Schulmedizin kommt dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und ja, wir haben uns eigentlich dahin verschrieben, dass wir gesagt haben, wir wollen vor allem Prävention betreiben. Nämlich, das fehlt in der Medizin. Wie gesagt, die Medizin und das System ist darauf ausgelegt, dann zu kommen, wenn es eigentlich zu spät ist.
Ja, das haben wir beide ja festgestellt in unserem Projekt letztes Jahr, was wir gemacht haben bei Hilfe bei Depressionen, dass wir da auch, und das ist halt, das, weißt du, das ist so das Fatale, finde ich, dass diese Nährstoffmängel, jeder denkt, naja, es bringt eh nichts, also brauche ich auch nichts nehmen. Und wenn ich was alibimäßig nehme, nehme ich was Niedriges. Und was dann immer wieder passiert ist, dass Menschen so ganz langsam in so wirklich so abrutschen, dass die Gesundheit ist halt nicht über Nacht klack morgen weg, sondern die Gesundheit löst sich so langsam auf. Und leider sind wir Menschen ja solche tollen Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn man uns etwas langsam wegnimmt, das ist wie der Frosch, den du langsam im Wasser kochst, ja, der fühlt es, oh ja, schön, ist warm, und der geht da nicht raus. Und genauso ist das mit uns. Wir merken nicht, dass wir langsam immer ungesünder werden und dass Symptome immer mehr werden. Und das Gemeine ist halt auch, dass wir dann immer über Symptome so Pflaster kleben. Und sie sind dann aus den Augen, aus dem Sinn, die Symptome sind erstmal weg. Ich nehme ein Medikament, das macht mir das Symptom weg. Und dadurch habe ich wieder Zeit gewonnen. Ich habe wieder Zeit in meinem netten Wasserbad wieder gewonnen. Das Wasser wird um mich herum immer heißer. Aber ich sehe zum Glück nicht, ich sehe die Symptome nicht mehr, weil ich ein Medikament drüber geklebt habe. Und was wir da festgestellt haben, gerade bei den Depressionen, das ist so ein vielfältiges Thema, aber tatsächlich, das muss ich immer wieder sagen, weil es gibt immer Menschen, die dann sagen, aber das stimmt gar nicht. Also wir reden jetzt hier nicht über Traumata. Wir reden nicht über Schicksalsschläge, die über Nacht tatsächlich ein Unfall, ein Ereignis, was ab morgen eine Depression bei dir auslöst, sondern wir reden wirklich über das, wenn so langsam der Mensch die Energie verliert, die Motivation verliert, die Lebensfreude verliert, so ein ganz langsamer Prozess. Und dass viele leider dann argumentieren mit, ach ja, das ist das Alter, ach ja, das ist der Stress. Und wir haben ganz klar dargestellt, es ist nicht das Alter, es ist nicht der Stress, es sind die mangelnden Nährstoffe. Und noch eine Ergänzung zu den Traumata und auch zu den Unfällen oder zu den Ereignissen, die da einschlagen. Wenn daraus eine Depression entsteht, ich sage immer wieder, es ist eine Sache, mit einem leeren Tank sowas zu erleben oder mit einem vollen Tank sowas zu erleben. Also bei einem leeren Tank sowas zu erleben, das stürzt einen wirklich in eine tiefe, tiefe, tiefe Depression, die dann tatsächlich auch in Krankheiten münden kann, weil einfach der gesamte Körperschutz, Zellschutz, Organschutz ist alles weg. Und dann kommt noch ein schlimmes Ereignis, was wirklich den Körper nochmal schädigen kann, also richtig schädigen kann. Hingegen, wenn man einen hohen, vollen Speicher hat mit allen Nährstoffen, dann kann man solche Ereignisse, die machen die Ereignisse nicht ungeschehen. Überhaupt nicht. Sie drehen sie nicht zurück. Sie machen einen verlorenen Menschen nicht wieder lebendig. Sie geben einem einen verlorenen Job nicht wieder zurück. Oder kitten keine Beziehung, die vorbeigegangen ist. Aber sie lassen einen gesünder und aktiver durch so eine Situation kommen. Und das haben wir letztes Jahr hoffentlich sehr umfänglich klar gemacht und auch dargestellt. Und da bin ich wirklich dankbar, dass du da immer wieder die Studien und auch immer wieder die Wissenschaft dazu geliefert hast.
Ja. Also man nennt das in der Medizin ja die Resilienz, ne? Wie hart man ist, wie abgehärtet sozusagen, also wie resilient man gegenüber äußeren Einflüssen ist. Und da ist natürlich die Konstitution des Körpers eine entscheidende Sache. Das ist ja letztendlich, was wir immer machen, Resilienz stärken, also praktisch die, ich sage mal Elefantenhaut, die ab, dass man wirklich dicke Haut hat und einem nicht so schnell jede Kleinigkeit direkt aus dem Ruder bringt oder aus der Bahn wirft. Und dazu gehören halt, um die Resilienz zu stärken, um die Grundvoraussetzung, warum trifft es einen was ein Schicksalsschlag stärker als einen anderen. Das hängt natürlich mit Genetik, mit Erziehung. Es ist wie immer multifaktoriell, das sagen wir auch, aber ein Faktor ist durchaus die Biochemie auch in unserem Hirn und in unserem Körper. Wie abwehrfähig ist er? Wie gut sind unsere nicht nur immunologische Abwehrkräfte, auch unsere psychischen Abwehrkräfte. Und das ist natürlich eine Frage auch der körperlichen und mentalen Konstitution. Also hängt auch logischerweise natürlich mit Nährstoffversorgung und dem Aufbau des Körpers dann zusammen. Ganz klar. Und das ist eine wichtige Sache. Aber klar, immer ist es multifaktoriell, es ist nie nur eine Sache. Ja, das kommt alles zusammen, aber ein großer Faktor ist nun mal durchaus, und das haben wir eben gezeigt, wie du sagst, genial, eben, dass die Nährstoffe schon ein großer Faktor sind. Denn ob ich jetzt, ob mein emotionales Zentrum, mein limbisches System im Hirn sehr empfindlich ist, ne, ob das sehr stark durch viel Cortisol, zum Beispiel der Hippocampus, geschrumpft ist, über viel Stress, ob ich durch Nahrungsmangel, wir wissen, der Hippocampus ist bei Nahrungsmangel und bei Menschen, die hungern tatsächlich oder in Armut leben, dass der auch dann schrumpft, was natürlich dann die Anfälligkeit für Traumata und äußerliche Veränderungen extrem erhöht. Ja, und das ist alles, wie gesagt, multifaktoriell, nicht, dass ich jetzt, dass man sagen kann, bei allen ist alles genau das, die gleiche Ursache. Es ist immer eine Kombination aus vielen, aber an welcher Schraube man gut drehen kann, ist Nährstoffe durchaus und eben körperliche, Abwehrleistung, auch durch Bewegung, Training. Das spielt ja auch eine Rolle dazu. Das Hirn, der Hippocampus, haben wir gezeigt, den kann man trainieren, der wächst wie ein Muskel. Und da gilt immer in der Medizin, dass gerade für Hirn und Muskeln, use it or lose it.
Ja, genau.
Der überall in jedem Lehrbuch steht. Man muss es benutzen und wenn man es benutzt, muss man es auch nähren.
Ich muss da gerade nochmal einhaken, weil das war unsere wichtigste Erkenntnis im letzten Jahr, die du jetzt auch wieder in so einem netten Halbsatz da von dir gegeben hast. Und das muss man, und das ist war für mich so richtig eine wahnsinnige Erkenntnis. Und bitte lass uns das nochmal kurz ein bisschen erörtern, weil, weißt du, viele Menschen haben überhaupt keine Ahnung, was sie essen. Sie wissen nicht, was sie essen. Sie essen einfach irgendwas und der Körper verwertet es und der Körper macht was daraus. Und irgendwie scheint das System ja zu funktionieren. Wir schaffen unsere Tage, wir schaffen unsere Nächte, wir schaffen unser Leben, wir schaffen unsere Arbeit. Irgendwie schaffen wir es ja. Egal, was wir da oben reinwerfen und was wir trinken, was wir essen, völlig wurscht, der Körper schafft es. Ja, eben nicht. Und das ist die Problematik. Und das ist das, was wir jetzt letztem Jahr wirklich rausgearbeitet haben und was für mich eine der größten Erkenntnisse ever war. Wir sagen ja schon immer, bitte iss regelmäßig. Iss bitte dreimal am Tag im Abstand von 4 bis 5 Stunden. Versuch bitte keine Zwischenmahlzeiten zu nehmen, damit du eben nicht den Fettstoffwechsel unterdrückst. Und versuch bitte, dich wirklich immer satt zu essen. Das sind unsere Leitlinien schon seit keine Ahnung wie viel Jahren, Jahrzehnten. Und Menschen machen es trotzdem nicht. Beziehungsweise sie essen zu wenig, weil wir denken immer, Essen ist gleich Körperfett. Das ist so eine direkt, das ist eine ganz, ganz eingebrannte, insbesondere bei Frauen eingebrannte Verbindung. Essen ist gleich Körperfett. Esse ich viel, ist gleich viel Körperfett. Völlig verrückt. Und gleichzeitig hat man in den letzten 20 Jahren, in den letzten 25 Jahren, hat man einen Trend in die Welt gebracht, dieses Low Carb und dieses intermittierende Fasten und auch auf Kohlenhydrate verzichten. Gänzlich auf Kohlenhydrate verzichten. Also es sind Diätformen entstanden, die wirklich, und das hast du jetzt mehrfach über Studien auch gezeigt, und das ist jetzt nicht, dass wir das jetzt gefunden haben, sondern wir reden halt drüber und wir zeigen, warum Menschen in Angstzustände kommen, warum sie in Unsicherheiten leben, in diesen, und das ist ja das Verrückte, dass unser Gehirn, und das ist das, was du jetzt eben geschildert hast, unser Hippocampus, wenn der schrumpft, dann sind wir nicht mehr entspannt in der Lage, unser Leben zu führen, weil wir haben immer eine gefühlte Unsicherheit im Kopf. Wir haben immer ein gefühltes Angst und Getriebensein im Kopf. Immer eine leichte, wirklich immer dieses leichte, unsichere und, oh Gott, morgen passiert bestimmt was. Und man hat dieses, man lebt nicht entspannt. Und das Verrückte ist, dass du ja dargestellt hast über verschiedene Studien auch, dass wenn wir nicht regelmäßig das Gehirn mit Zucker und unsere Blutzuckerkurve nicht konstant in einem Positiven halten, dass das Gehirn eben immer in diesen Notmodus, in diesen Angstmodus geht. Und das erklärt so viel, wirklich, warum so viele Menschen. Und das Schlimme ist ja, weißt du, das ist, und das ist auch etwas, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, aus Angst wird sehr schnell Aggression. Angst und Unsicherheit macht fuchtig, macht aggressiv, macht launisch, macht einfach, ja. Und wenn ich mir die Welt da draußen angucke, wenn du einkaufen gehst oder an die Tankstelle oder im Straßenverkehr oder du begegnest einfach irgendjemandem, du, dann habe ich keine Fragen mehr. Wirklich. Und jetzt reden wir nicht über Mikronährstoffe, sondern reden wir über Makronährstoffe. Das heißt über Kohlenhydratzufuhr. Der Mensch hat mittlerweile Angst vor Kohlenhydraten, weil er denkt, Kohlenhydrate macht mich gleich dick und dick ist ungesund. Ja, aber wenn ich zu wenig Kohlenhydrate, zu wenig Zucker und nicht dauerhaft und nicht ausreichend, dann kriege ich auf jeden Fall einen psychischen Knall.
Genau. Also das ist ja so, wie Menschen, oder wir Menschen sind ja so ein bisschen hin erzogen. Wenn du Ergebnisse hast, musst du leiden. Ne? So, und das, deswegen kommt das so gut an. Low Carb, hungern, weniger essen ist die Hälfte so. Das denken die Leute ja, das muss ja funktionieren. Ne? Man muss ja, man leidet, also das muss klappen.
Ja, genau, wir müssen immer leiden. Es muss immer schwer sein. Du darfst vor allen Dingen keinen Spaß haben. Oh Gott, kleine Anekdote muss ich kurz erzählen. Achtung, behalt deinen Sinn, behalt, was du sagen wolltest. Es ist unglaublich. Ich habe seit über 20 Jahren ein Fitnessstudio und das habe ich wirklich immer mit Leidenschaft und Spaß und Freude geführt. Und ich kann mich noch an einen Morgen erinnern, da kam ich freudestrahlend, weil ich begrüße immer jeden Morgen, dann freudestrahlen die Leute. Und da kommt so ein Opa rein und den begrüße ich und sage ich, guten Morgen, und lächelt den so an. Und dann sagt er, was ist denn mit dir? Dann sage ich, ich habe Spaß bei der Arbeit. Und das ist ein Problem. Bei der Arbeit hat man keinen Spaß. So, okay. Das ist fast 20 Jahre her. Und das ist genau der Punkt. Wir dürfen keinen Spaß haben. Weder beim Essen noch beim Arbeiten.
Noch bei dem Problem. Man denkt immer, man muss sich quälen und zwingen, ja, und durchhalten. Nur dann kommt zum Erfolg. Und diese Diätformen unterstützen genau diesen Fehlgedanken. Und wir wissen aber auch aus der Psychologie, dass dieses sich zusammenreißen, sich disziplinieren, das ist erschöpfbar. Man kann das, ja, Stunde oder zwei oder irgendwie vielleicht auch einen Tag oder zwei, aber es ist erschöpfbar und es ist kein richtiger Weg. Deswegen, es muss alles immer mit Freude und Wohlfühlen und vernünftig machen, und es geht auch, und man kann auch mit vernünftig essen sogar viel besser zum Teil Fett verlieren, nämlich durch, indem man so isst, dass daraus Muskeln werden, und auch dafür braucht man Kohlenhydrate, Insulin, keine Frage, natürlich immer komplexe. Um Gottes Willen, wir empfehlen keinen Zucker und keine schnellen Kohlenhydrate natürlich, sondern komplexe, die langsam abgebaut werden und langsam über den Tag einen schönen Blutzuckerspiegel, einen guten Blutzuckerspiegel machen. Und was wir eben sehen in der Gesellschaft ist der Trend, der wirklich immer mehr kommt, ja, ich esse einfach den ganzen Tag nichts, ne? Gehe nüchtern morgens raus und dann esse ich nichts. Die Leute unterzuckern. Unterzuckern macht eine Adrenalin- und dann Cortisolreaktion, macht eine Panikreaktion, macht Angst und Stress und aggressiv auch. Daher kommen oft auch die schlechte Laune. Früher hat man das immer gesagt, na Mensch, bist du unterzuckert. Heutzutage wird das als was Positives noch dargestellt, oder man hofft, das wäre was Positives. Aber der falsche Weg. Also man kann nicht sich unendlich disziplinieren und irgendwas Unangenehmes auf ewig durchhalten. Das ist erschöpfbar. Auch nicht zwingend jetzt disziplinieren, ist vielleicht das falsche Wort, sondern ich halte was durch, was eigentlich mir total widerspricht, ne, wie hungern oder wie irgendwas Unangenehmes tun. Wenn der Sport, die Bewegung hart ist und so schmerzt und unangenehm ist, dann baut man ja eine Aversion dagegen auf. Das kann man sich vielleicht ein paar Mal überwinden, aber wenn es langfristig keinen Spaß macht, funktioniert es nicht. Genauso ist es mit der Ernährung, wenn ich langfristig, und das machen ja viele, die ziehen das knallhart durch über Jahre, ne, Low Carb, und schwanken ganz niedrige Blutzuckerspiegel, die dann durch Cortisol und Adrenalin natürlich mal kurzfristig wieder Spikes ergeben, hohe Spitzen, ja, aber dann falle ich wieder in ein Loch, also ist dann so ein Schwanken, so ein Hin und Her. Das Ziel muss ja sein, einen kontinuierlichen Blutzuckerspiegel zu haben, komplexe Kohlenhydrate, die langsam abgebaut werden, damit ich auch eine gute Stimmung habe, gute Laune.
Ein ganz wichtiger Punkt, Volker, den du da letztens, muss ich kurz einwerfen, weil es ist nicht nur die komplexen Kohlenhydrate, die so wichtig sind, sondern eben dazu auch das Eiweiß, weil das dann nämlich verlangt, dann noch die Aufnahme der Kohlenhydrate verlangsamt. Und das ist, was viele, und das muss man sich auch vorstellen, Volker, du kennst selbst noch Trennkost. Überleg dir mal, was man mit Trennkost und zu allem, das Irre ist ja, zu allem gibt es Studien, ja, zu allem gibt es Studien, die sagen, oh, das ist toll. Und die Leute sagen dann, ja, die Studie sagt doch, das ist toll. Hier Studie, intermittierendes Fasten ist toll. Hier Studie, Keto ist toll. Hier Studie, Trennkost ist toll.
Da muss man, ganz wichtig, danke, dass du es ansprichst, Studien, man muss wissen, wie entstehen die? Es sind Wissenschaftler, die wollen veröffentlichen. Gibt ja den Spruch publish or perish, also veröffentliche oder verschwinde, ne? Sonst ist es unbekannt. Also Studien müssen schnelle Ergebnisse liefern. Deswegen haben grundsätzlich die meisten Studien, gerade zu solchen Themen, immer eine kurze Überwachungszeit. Dann wird da 3 Monate geguckt. Ja, das kann mal funktionieren. Aber danach immer, wenn man langfristig guckt, es kommt zum Jojo-Effekt, das wissen wir, ne? Diese ganzen Diätstudien.
Das Schlimme ist ja noch nicht mal, weißt du, ich finde das Schlimme noch nicht mal der Jojo-Effekt, dass Menschen immer wieder zunehmen. Ich finde das Schlimme, dass wenn jemand wirklich so überzeugt ist von einer Ernährungsform und die über Jahre hinweg durchzieht, der merkt nicht, was ihm erstens fehlt, weil er sich ja dann gewöhnt. Und zweitens, jetzt stell dir vor, du machst schon 10 Jahre Intervallfasten. Du isst nur 2 Mal am Tag. Und ich sage immer wieder, das ist für die meisten Menschen das Genialste überhaupt, weil sie müssen nur 2 Mal am Tag was essen. Das ist unterstützt die Faulheit. Ja, man muss dann 2 Mal am Tag was essen. Man muss sich nicht 3 Mal überlegen, was esse ich, sondern man muss nur 2 Mal am Tag überlegen, was esse ich. Und dann vor allen Dingen, viele sagen ja, ich gehe dann total leicht ins Bett und ich bin nicht so vollgefressen und am nächsten Morgen wache ich leicht auf. Ja, ja. Und irgendwann, und das ist das Gefährliche, irgendwann gehen die Hormone dann in den Keller, du wirst auf einmal kiepig, du bist auf einmal so leicht, immer so leicht aggressiv und du bist immer so leicht müde und immer so unterschwellig sarkastisch und du denkst, das ist normal. Nee, das ist nicht normal, das ist hier oben, das ist verrückt.
Das ist gefährlich. Ich erinnere mich, dass mal mir jemand erzählt hat, hätte so eine Woche eine Obstdiät gemacht und das wäre so toll gewesen. Jeden Morgen total wach und fit aus dem Bett. Und wir wissen ja inzwischen, wir wissen schon lange, dass Cortisol einen Tagesrhythmus hat und der höchste Wert ist morgens. Wir brauchen Cortisol, das steigert unseren Blutzucker zum Wachwerden, damit wir aus dem Bett kommen. Ja. Warum kommst du gut aus dem Bett, wenn du eine ganze Zeit Obst isst? Das heißt, das kann eine Woche, fühlt man sich akut wohl, das gibt Energie, wenig Hunger, macht den Blutzucker immer hoch, langfristig Diabetes, Übergewicht und so, klar. Aber das ist langfristig. Kurzfristig fühlt sich das vielleicht mal gut an. Aber das kann auch so ein typischer täuschender Faktor sein. Man macht sowas und denkt, boah, komme ich toll aus dem Bett morgens, bin ich fit. Man hat aber gar nicht so besonders gut geschlafen, ja. Kein Ruhehormon, kein Insulin. Morgens, das Cortisol ist eh immer hoch, also kommt man top aus dem Bett.
Ne? Das Schlimme finde ich, man wiegt sich in einer ganz, ganz gefährlichen Sicherheit. Das ist, und vor allen Dingen, das musst du dir vorstellen, das ist ja fürs menschliche Gehirn, ist das ja eine Katastrophe. Jetzt stell dir vor, du hast jetzt viele, viele Jahre nach einem Konzept gelebt, wo du denkst, das ist gut für dich, und jetzt hörst du uns zu. Und jetzt hörst du auf einmal, oh, ist dann doch nicht so gut. Das kannst du nicht. Ich glaube, viele Menschen können das nicht verarbeiten und so, weil sie müssten sich ja zugestehen, dass sie jetzt 10 Jahre, 15 Jahre, wie lange auch immer, einfach auf dem falschen Weg waren. Ich glaube, das will das Gehirn nicht zugeben. Weil du dann, Ja, das ist echt, also die Psyche, also zu all der ganzheitlichen Gesundheit mit den Nährstoffen und mit Essen und alles, ich glaube, da ist auch ganz viel noch gehoben. In der Psyche ist auch noch, da sind auch ganz viele Baustellen.
Ganz klar, deswegen, es wird halt unheimlich viel darüber gesprochen, geredet, geschrieben, jeder sagt was anderes, 5 Millionen verschiedene Diäten und, Katastrophe eigentlich, ja. Deswegen, wir wollen es eigentlich so wieder mal alles ein bisschen erden und sagen, eigentlich ist das, was Oma schon immer gesagt hat, Jung, ist ein Frühstück, ist ein Mittagessen, ist ein Abendessen.
Genau.
Das jetzt und ist nicht hier Möglichkeiten. Das ist ja nichts Neues.
Ja, genau. Und das ist das, was ich gestern, das ist so das Verrückte. Ja, du musst dir mal überlegen, das habe ich gestern in unserem Generationencoach, der hat gestern, war da wieder Vorlesung, da habe ich über die ersten Jahre von Kindern gesprochen. Und wir wissen doch alle, jeder, der Kinder hat, oder selbst du, wenn du in einem normalen Elternhaus aufgewachsen bist, wie oft hast du denn da gegessen? Wie oft hast du als Kind gegessen? Die Mutter hat darauf geachtet, dass du nicht ohne Frühstück aus dem Haus bist. Die Mutter hat darauf geachtet, wenn du aus der Schule kamst, gab es ein Mittagessen. Und es gab abends mit dem Papa oder mit dem Vater gab es abends oder generell mit der Familie gab es abends nochmal ein Abendessen. Das ist das Normale. Das, was wir daraus gemacht haben, ist definitiv unnormal. Definitiv. Ich sage aber auch, Kinder dürfen gerne, weil sie einfach viel mehr Energie brauchen, Kinder dürfen gerne auch zwischendurch nochmal was essen. Aber generell, je größer die werden, auch je größer die Mahlzeiten werden und die lernen dann auch dreimal am Tag sich satt zu essen, sie brauchen dann nicht mehr diese Zwischenmahlzeiten. Aber an diesen Grundregeln, die wir als Kind schon wirklich eingeimpft bekommen haben, Frühstück, Mittag, Abend, das sollten wir dran festhalten, weil das macht, dass wir vom Kopf her wirklich, und das ist ja das Schöne, wenn du wirklich eine normale Kindheit im normalen, mit diesem normalen Ablauf gehabt hast, Frühstück, Mittag, Abendessen, dann warst du als Kind, glaube ich, auch recht ausgeruht und auch ganz normal unterwegs. Und wenn ich mir dann heute angucke, was ADHS und ADS bedeutet, dann, wir brauchen nur darüber zu reden, was essen denn die Kinder? Und wie häufig essen denn die Kinder? Und du musst dann noch nicht mal, und das Gemeine ist, du musst gar nicht die Mutter oder die Eltern fragen, wie oft essen denn die Kinder, sondern du musst die Mutter fragen. Du musst die Mutter fragen, wie oft isst du denn eigentlich? Weil dann kommst du meistens dann schon auf den Trichter, ja, morgens kann ich gar nichts essen. Ja, wie soll denn dann das Kind, wenn du das vorlebst, wie soll denn dann das Kind realisieren, es muss morgens was essen? Das nimmt dein Verhalten an. Das nimmt einer deiner...
Wichtiger Faktor noch. Kinder lernen über Imitationslernen. Ah, ausschließlich. Genau. Man muss es ihnen vormachen. Anders geht's nicht, genau. Wasser predigen und Wein trinken funktioniert nicht und schon gar nicht zwischen Eltern und Kindern.
Ja, eben, genau. Die sagen dann nämlich genau nach, wenn die irgendwann reden und denken können, sagen die, du machst es doch auch nicht, warum soll ich denn machen? Also, und genau das ist der Punkt. Und deswegen so viele Eltern, gerade, weißt du, auch ADHS und ADS, Volker, seit wann gibt's das? Also ich habe das gestern auch mal Revue passieren lassen. Ich habe wirklich mal so in meinem Kopf durchgegangen, ob wir in unserer Schule oder in meiner Schule, Schulkameraden oder Klassenkameraden, ob wir auffällige Kinder hatten. Ja klar, war der ein oder andere nicht ganz... Klar, hast immer meine Klasse, aber so wie wir das heute feststellen, ja, so ganz viele ADHS-Kinder und die medikamentös schon in jungen Jahren eingestellt werden, das ist ja nicht normal.
Was übrigens ein ganz anderes Thema jetzt, aber genau, wir sagen ja, die Ursache ist zum Beispiel kein konstanter Blutzuckerspiegel, keine konstante Ernährung, viele Mengen Magnesiummangel, das ist alles eine andere Geschichte. Aber was führt denn die medikamentöse Gabe, Ritalin, ein Amphetamin, das macht satt? Dann isst du noch weniger. Das ist ja, ja, sagen wir so, ne, es kaschiert die Symptome, aber das ist so ein klassisches Beispiel, wo das sogar noch die Symptomkaschierung, die Ursache noch verstärkt. Als es satt macht. Also es ist ja eigentlich ein Abnehmmittel, Katastrophe, gerade wenn die häufig Eisenmangel, Magnesiummangel ist ja der Klassiker. Das haben wir alles im Eltern-Kind-Coach mal auseinandergedröselt und in den Studien gezeigt, was sind die typischen Mängel bei Kindern, bei Kleinkindern, Schulkindern, Jugendlichen und auch da gibt es ohne Ende Studien, welche Mängel haben typischerweise die ADHSler. Ne? Da gibt es ja auch ganz klassische Zeichen, Also häufig ist es letztendlich auch, muss man sagen, eine Fehldiagnose.
Ja,
es gibt sicher das den einen oder anderen ganz selten mit dem echten ADHS ohne sonstige Erklärung, aber häufig ist es ein Eisenmangel. So, natürlich ist das Kind auffällig und kann sich nicht konzentrieren. Natürlich ist es völlig überdreht. Und wir wissen, wie Kinder sind, wenn sie müde sind. Sie sind völlig überdreht, ne? Und können sich nicht konzentrieren. Das Gleiche ist der Magnesiummangel. Eisen, Magnesium ist so ein Klassiker, aber viele andere Mängel. Ja, und wenn du gibst da Amphetamin, was dich satt macht, ne? Was den Appetit zügelt, sind auch Appetitzügler, das wird nicht besser. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Aber anderes Thema. Aber wichtig ist eben trotzdem, wie du sagst, genau, man muss wieder dahin, vernünftig, regelmäßig gesunde Sachen zu essen, so wie wir auch früher in der Schule. Was haben wir gegessen? Wir hatten unser Butterbrot, recht noch gutes Brot, mit komplexen Kohlenhydraten. Was essen die heute? Da gibt's irgendwelche abgepackten Snacks.
Und genau das ist ja das, was wirklich wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer oder auch Zuschauer wirklich noch von sich aus von zu Hause kennen, weil die meisten bei uns sind ja Ü40, die kennen das noch, dass die Bäckerei noch selbst gebacken hat, ohne diese Fertigbackmischungen, dass man wirklich noch Vollkornbrot hatte oder auch, dass das Mehl vom Bäcker wirklich noch selbst geschrotet wurde oder vom Landwirt nebenan kam. Ja, das ist ja alles heute nicht mehr. Heute sind alles Fertigbackmischungen, heute sind alles Geschmacksverstärker und Verdickungsmittel und weiß der Kuckuck alles überall drin. Und wir denken, wir essen was Tolles. Das ist ja das Fatale. Wir denken immer, das sieht toll aus, ne, das schmeckt auch toll, also muss es auch was drin haben. Nee, das hat es eben nicht. Und da ist es auch so schwer, den Mensch in den Kopf zu kriegen, Kollege, das, was du da kaufst, das sieht zwar toll aus, ist alles lecker, das sieht auch, du machst da draus auch was Leckeres, aber inhaltlich ist das null. Das ist nichts, da ist nichts drin. Und das ist das Fatale. Das ist, also unser Job, der ist schon sehr schwer, weil wir permanent gegen irgendwelche Studien angehen müssen, permanent gegen irgendwelche Internet-Spezialisten angehen müssen, gegen die Medien angehen müssen, die wieder publizieren, dass man muss nicht viel trinken, man kann auch Kaffee und Cola als seinen Flüssigkeitshaushalt Ausgleich nehmen und so weiter. Also, oder lass bitte das Salz weg und all solche Sachen. Das sind alles Dinge, gegen die wir jeden Tag angehen müssen. Aber die Informationsflut auf der anderen Seite, das ist gigantisch, wirklich, das ist wirklich gigantisch, was man da, da tun mir die Leute wirklich auch sehr leid, die jeden Tag eine andere Information bekommen und jeden Tag irgendwas Widersprüchliches hören und man isst irgendwann, isst kein Quinoa mehr, halte Reis nicht länger als einen Tag im Kühlschrank. Weißt du, irgendwelche komischen Sachen, wo du denkst, okay, am besten esse ich gar nichts mehr und, Katastrophe, ja, wirklich Katastrophe. Ja, oder eine Sache noch, Volker, werf das mal gerade rein. Weil womit ich immer wieder konfrontiert werde, ist, B-Vitamine machen Krebs. Da könnte ich immer wieder den Kopf schütteln. Das ist so der Klassiker, weißt du? Das ist echt der Klassiker. Zu viel B-Vitamine machen Krebs.
Das ist, das ist wieder so eine Studie, das hatte ich auch, da gibt es einen Artikel, habe ich ja mal gut auseinandergenommen. Das war ein Studienautor, der gerne berühmt werden wollte, wurde auch plötzlich über Nacht weltweit, weil er in zwei Gruppen anamnestisch untersucht hat oder aus dieser Studie die Daten waren befragt. Wie viel Vitamin D haben Sie die letzten 30 Jahre so genommen an Tabletten? Manuel, was hast du vor 3 Wochen am Dienstag Abend gegessen? Also man fragt euch das mal und dann wisst ihr genau, wie gut die Studien sind. Am Ende kam raus, es gab eine kleine Anzahl von Krebsfällen. Ich meine, es waren irgendwie, 30 Krebsfälle und in der Gruppe, die etwas mehr Vitamin B genommen hat, waren es 31. Also es war so ein statistischer Zufallsbefund so ungefähr. Also minimal und das hat er dann aber so lange rumgerechnet, dass es wohl statistisch signifikant war, was gar nicht sein kann. Also wenn von 10.000 Leuten kriegen 30 Krebs in einer Gruppe mit wenig Vitamin D und 31 mit viel Vitamin B kriegen mehr Krebs. Es war ist eine Farce, die Studie, die ist lachhaft, die wurde auch zigfach auseinandergenommen, aber das wird nicht mehr in den Medien beschrieben. Das sind ja nur, Negativmeldungen sind immer besser, das wissen wir lange. Also Vitamin B wäre schlecht oder würde Krebs machen, ist natürlich kompletter Nonsens, aber diese Studie hat das tatsächlich ja irgendwie zusammengeschustert, dass es dann so rauskommt und die Medien haben das mit Freuden aufgenommen. Was sollen sie anderes machen? Sollen sie das Positives berichten, wie das Vitamine gut sind? Wer wird denn dann weiter noch kaufen?
Ja, aber ich spreche jetzt für mich, ich lasse dich jetzt raus. Ich weiß, dass man mit Gesundheit halt kein Geld verdient und mit gesunden Menschen, sondern nur mit kranken Menschen. Und wenn du halt weißt, dass Vitamine gesund machen, dann erzählst du einfach, aber du verdienst halt mit Medikamenten dein Geld, dann erzählst du einfach, dass Vitamine schädlich sind und dann bleiben die Menschen krank. So einfach ist es eigentlich. Aber das will die Welt halt heute in dieser Welt nicht glauben, weil man einfach immer sagt, jeder Wissenschaftler, der arbeitet nach Treue und Gewissen. Und ich habe gestern schon mal versucht zu erklären, dass Studien eben nicht vom Himmel fallen und auch nicht wenig Geld kosten. Und die muss einer bezahlen. Und der sie bezahlt, der will auch in der Regel will ein Ergebnis sehen, was ihm das Geld auch wieder reinspielt. Also es ist ja nicht so, dass die Studien einfach dann verpuffen, sondern oder damit nicht gearbeitet wird, sondern die haben ja schon einen Sinn, die da gemacht werden. Und dieser Sinn, das muss ich ja irgendwann auch wieder rentieren, ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Gutes, wichtiges Thema, aber man muss jetzt noch ein bisschen weitergehen, die Medizin, dass jetzt nicht alle denken, jede Studie ist Schrott, das stimmt auch nicht. Ziel ist sich dessen im Klaren auch, was du sagst, wer es finanziert. Und das steht auch unter jeder Studie, es muss stehen, welche Interessenkonflikte bestehen und woher der Studienautor Finanzen zieht. Und wenn man sich die Mühe macht, das zu lesen, das macht ja keiner, mal zu lesen, dann erkennt man sofort, warum das Ergebnis so ist, wie es ist. Es steht, es ist kein Geheimnis, dass die von der Firma Geld bekommen haben, die Studienautoren. Das muss oft veröffentlicht werden. Ja, und das wird's auch. Also, man muss es nur lesen. Schaut euch die Studien an. Ganz letzter Info. Wenn man eine Studie liest, schaut euch an, wer hat sie geschrieben und wer hat diese Person, die es geschrieben hat, finanziert. Ne? Und du weißt, wer mich füttert,
den weiß ich. Genau. Ja, aber eine Sache und Frage, das ist halt das Problem, das natürlich sind die Menschen, die das da finanzieren, sind jetzt mittlerweile auch nicht so doof. Die gründen irgendwelche Vereine für irgendwelche Institute, die sie dann von hinten füttern. Und das gar nicht so offensichtlich ist, dass sie dahinter stecken. Das ist halt leider. Man findet immer Mittel und Wege. Aber wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, und das ist jetzt ganz wichtig, das machen wir jetzt als Schlusswort. Bitte, wir sind beide große Anhänger von Studien aber wir beide und insbesondere Volker, wir machen eine nennt das kritische Würdigung. Das ist das, was wir beide machen. Und wir hinterfragen das auch immer. Und was wir halt auch machen, wir setzen das immer in Kontext der Ganzheitlichkeit. Also wir gucken, ob das Ergebnis auch wirklich in unsere Ganzheitlichkeit hineinpasst. Das ist der große Unterschied. Anstatt immer nur zu sagen, ja, die Studie hat aber gesagt, das und das. Ja, dann gucken wir, okay, passt das oder passt das nicht? Also wir arbeiten, und das ist so wichtig, wir arbeiten schon auf dieser Basis, aber wir würdigen das anders als der ungeübte Leser.
Genau, also das wir haben in der Medizin diese drei Begriffe, die auch aus der Philosophie letztendlich, die uns sagen, was ist denn echt die Wahrheit? Ja, wir wissen alle, die Studien müssen nicht unbedingt die Wahrheit ergeben. Wie kommen wir der Wahrheit am nächsten? Und da gibt es auch in der Wissenschaft die drei Faktoren, Reliabilität, Validität und Objektivität. Das wurde schon von Platon und Sokrates gefordert, ja, dass man diese Kriterien erfüllt. Eine Studie sagt, mag vielleicht objektiv noch sein, wenn denn die Daten so stimmen. Und sie zeigt, dass es bei vielen Personen so und so ein Ergebnis gibt. Also sind sie auch reliabel, wiederholbar. Was aber fehlt, ist an der Aussage, dass die Validität überprüft wird, die Logik dahinter. Kann das denn wirklich so sein? Das ist das Beispiel, ich kann eine Studie machen und kann sagen, jedes Mal vor jedem brennenden Haus gibt es auch ein Feuerwehrauto und dann ist die Studie völlig korrekt. Und die Schlussfolgerung ist dann oft, ja, Feuerwehrautos verursachen brennende Häuser. Ne? Deswegen muss immer die Logik dazukommen und sagen, was könnte denn die logische Ursache sein, dass die Feuerwehrautos vor den brennenden Häusern, vielleicht weil sie das Feuer löschen wollen, wäre vernünftig. Also es muss immer auch Vernunft und Logik gehört auch dazu zur Wissenschaft. Und die sind Studien nicht automatisch mit hinterlegt oder nie eigentlich. Und das muss man immer bedenken. Und deswegen versuchen wir alles zusammenzufügen. Wir wollen einfach der Wahrheit so nah wie möglich kommen. Das ist unser Ziel, dass wir wirklich wissen, was hält uns denn gesund? Was ist logisch? Was ist verlässlich? Was ist objektiv? Und was wird immer wieder auch gezeigt? Und da muss man eben alles so ein bisschen zusammensuchen, das Wissen. Und am Ende kann man doch grob ganz gut einigermaßen, ich glaube, die Ergebnisse, die uns folgen oder mitmachen, bestätigen uns ja auch immer, dass sich ihre Gesundheit verbessert. Also die Erfolge sind dann die Bestätigung. Ja, die braucht man natürlich hoffentlich auch. Aber letztendlich versuchen wir alles, um so nah wie möglich eben an der echten Wahrheit zu sein. Ich glaube, das klappt ganz gut. Aber man muss, es ist halt leider nicht mit einem Satz getan.
Nee, leider deswegen nicht.
Deswegen haben wir solche Seminare, Podcasts, ja.
Genau. Ja, zusammenfassend, heute solltest du mitgenommen haben, dass du bitte nicht jeder Studie einfach blind hinterherläufst und einfach jede Studie einfach glaubst. Heute solltest du mitnehmen, dass der meistgemachte Fehler bei Menschen, die sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel nichts bringen, wirklich entweder die Komplexität, dass sie nicht alles nehmen, was sich einander ergänzt, das ist nämlich ganz wichtig, und dass sie eben zu wenig nehmen. Was du auch mitnehmen solltest, ist, und das ist sehr wichtig, dass deine psychische Stärke und deine Resilienz, deine wirklich Widerstandskraft nicht nur deines Immunsystems, sondern auch deine psychische Widerstandskraft extrem von deinem Essen abhängt. Und auch, dass du weißt, dass sowas wie Angstzustände, Unruhezustände, Unsicherheiten wirklich durch zu wenig Kohlenhydrate und einen schwankenden oder mangelnden Blutzuckerspiegel oder einen einfach nicht konstanten Blutzuckerspiegel in deinem Hirn sehr häufig verursacht wird. Und deswegen hoffe ich einfach, dass du so ein bisschen unsere Langfrist oder unsere längeren Seminare und Workshops verfolgst, indem wir dir wirklich Tipps geben und auch wirklich genau zeigen, wie viel du von was nehmen sollst. Und wir haben Bücher darüber, wir haben Booklets darüber. Und das Schlimme ist, wir verkaufen das noch nicht mal, sondern wir verschenken dir das. Das heißt, du kriegst das immer mit als Anleitung. Das ist zum Beispiel eine Anleitung zu einem unserer Trainingsprogramme mit ganz vielen Rezepten, mit der wirklich den richtigen Nährstoffen innen drin und, also wie viel von was. Das machen wir. Und ich finde, das ist so wichtig, dass du weißt, du hast bei uns wirklich jemanden, auf den du dich verlassen kannst, in dem Dschungel der Informationen da draußen. Und wie Volker schon sagt, zigtausend Menschen schreiben uns, dass ihre Gesundheit sich extrem verbessert hat, dass Symptome verschwunden sind, dass Krankheiten sich ganz aufgelöst haben und dass sie ein ganz anderes Leben führen. Und wenn du das auch möchtest, du gerne folge uns, hör uns zu und setz das um, was wir sagen, und dann bin ich mir sehr sicher, dass auch dein Leben sich verbessert.
Ja, jetzt haben wir heute viel über Ernährung oder auch über Nährstoffe. Das ist auch immer ein großes Thema. Nicht, dass jetzt alle denken, bitte hört auch demnächst doch zu. Wir sprechen auch über Training, über Muskelaufbau, Muskelkraft, über Bewegung und auch Regeneration und Geist sind immer mal gerne Themen von uns. Also das machen wir dann demnächst, würde ich sagen.
So machen wir das. Genau. Volker, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich hoffe, es war ein bisschen interessant, uns zuzuhören und auch uns zuzuschauen, wobei man hier jetzt nicht viel gesehen hat, weil wir versuchen, das als Podcast zu machen, dass man das auch in der Bahn oder auf dem Auto hören kann oder auch einfach zu Hause beim Aufräumen, was auch immer. Und wir hoffen einfach, dass dir dieses Format gefällt und dass wir es so interessant gestalten, dass du es bis zum Ende hörst. Also, dir einen schönen Tag. Vielen Dank, Volker, und wir sehen uns wieder. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.